Papa, ich danke dir, dass du jeden Sonntag was Neues für uns hast und dass du uns schulst und führst uns leidest auf rechter Straße um deines Namens willen. Danke, Jesus, dass du unser Haupt gesalbt hast mit Öl. Danke, Herr, dass du einen Tisch bereitest im Angesicht unserer Feinde. Du gibst uns überfließend ein. Du hast nur Gutes in deine Gedanken über uns. Gute Pläne, Zukunft, Hoffnung. Herr, du trägst uns durch jede Situation, durch jede Zeit hindurch. Dir ist nichts verborgen. Herr, gerade haben wir gesungen, keiner ist vergleichbar mit dir. Du hast keinen Gegner, der ebenbürtig ist. Herr, mach uns das bewusst, ganz tief in uns drin, in unserem Glauben, in unserem Herzen, dass es keinen gibt, der doch auch nur auf Augenhöhe mit dir kommt, sondern dass du mächtig bist, mächtig in allen Dingen und dass du ein Gott bist, der es liebt, im Verborgenen zu sein und dennoch sich deinen Kindern zu offenbaren, jedem Einzelnen. Vater, danke, dass du zu uns sprichst, danke, dass wir deine Stimme hören, danke, dass wir dich kennen durch und durch. Danke, dass wir nichts mehr Böses oder Schlechtes über dich denken, weil wir wissen, du bist gut. Und aus dir kommt nichts Böses, nichts Schlechtes, sondern alles, was du tust, ist gut. Und du bist ein wunderbarer Gott. Halleluja. Mach unser Herz jetzt auf. Ja, lass es einen guten Ackerboden sein, jetzt gepflügt, bereitet. Und danke, dass du da bist und dass du uns kennst und jeden da abholst, wo er ist. Danke für deine Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und danke, dass niemand es rauben kann. Niemand, absolut niemand. Danke, Jesus. Wir legen alle Unsauberkeit ab jetzt. Alle Neid, alle Bosheit, allen Zweifel. Wir legen es auf deinen Altar, sagen, Herr, mach ein Feuer daraus, verbrenn es, nimm es weg. Schneid jeden Ast ab, der keine Frucht bringt. Herr, jeder Gedanke jetzt, alles, was nicht vom Heiligen Geist oder aus dem Wort geboren ist, geht jetzt weg. Vater, jeder negative Gedanke, jeder schlechte Gedanke geht jetzt weg. Alles, was nicht vom Heiligen Geist ist, geht jetzt. Herr, wir wollen keine Vermischung hier. Wir wollen nur sauberes Wasser, keinen Dreck im Wasser, in Jesu wunderbarem Namen. Halleluja, 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 Amen. Halleluja. Wer von euch weiß noch den Unterschied zwischen einem Gottfakt und einer Verheißung? Kriegt das noch jemand zusammen? Super. Die Verheißung ist in der Zukunft und der Gottfakt in der Gegenwart. Und noch was ganz, ganz Wichtiges gehört dazu. Die Verheißung braucht was? Glauben. Wenn du sie nicht empfängst, im Glauben passiert nichts. Was ist mit dem Gottfakt? Brauchst du da Glauben dafür? Nein, denn es ist eine Tatsache, die schon geschehen ist oder die Gott gesprochen hat, okay? Halleluja. Mich hat die Woche jemand angerufen, hat gesagt, Thomas, ich habe den Glauben nicht wie du, dass wenn ich mich impfen lasse, dass das zu Wasser wird. Und dann habe ich gesagt, den Glauben brauchst du auch nicht. Weil es ist nicht deine Verheißung, es ist ein Gottfakt. Markus 16, 18, ich möchte euch die Bibelstelle mitgeben, dass ihr die habt. Und da heißt es, wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. So, ob ich jetzt was trinke, esse, einatme, gespritzt kriege, dann ist ja wurscht egal, es wird dir was nicht schaden. Und wisst ihr, manche Leute wohnen in einem Haus, da sind noch alte Blei-Wasserleitungen. Das Blei geht täglich in das Wasser und die vergiften sich täglich. Und wenn es Christen sind, passiert was? Nichts. Warum? Weil es im Wort steht. Weil Gott diese Zusage gegeben hat. Da brauchst du keinen Glauben dafür. Es ist ein Gottfakt. Versteht ihr den Unterschied? Manche wissen nicht mal, dass sie Bleileitungen haben. Und denen geht's gut, die sind gesund. So, Gottfakten, dafür brauchst du keinen Glauben, das ist eine Tatsache. Genauso den Schutz für dein Leben. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich was? Ab und zu bewahren. Nee, immer. So, wenn du morgens aufstehst und bewahrst wirst, hast du nicht gebetet, oh Herr, bewahre mich, er macht's trotzdem. Warum? Es ist ein Gottfakt und keine Verheißung. Eine Verheißung ist wo? In der Zukunft. Dafür brauchst du was? Glauben. Ein Gottfakt ist jetzt, heute und hier. Das ist eine Tatsache, okay? Und ich bin froh, nochmal zu dem Corona-Thema, es beschäftigt doch einige. Ich habe nie jemand gesagt, lass dich nicht impfen. Und ich habe nie jemand gesagt, lass dich impfen. Amen. Jeder von euch hat den Heiligen Geist. Rede damit. Melli hat eine super Kurzpredigt eingestellt bei den Gotteskindern. Wenn du in der Gruppe bist, hörst du an. Ich find's toll. Ich habe es angehört, obwohl ich nicht in der Gruppe bin. Und habe gedacht, wow, super erklärt, auf den Punkt gebracht. Okay, nochmal für euch und auch für die Leute im Internet, ganz einfach. Halleluja. Okay, so die Tage habe ich mir echt viele Gedanken gemacht, in welcher Zeit wir leben und was alles so auf uns zukommt. Und letzte Woche habe ich euch gesagt, ich glaube, die nächsten 5 Jahre werden so die herausforderndsten. Und das sage nicht ich, das ist nicht eine Prophetie, sondern es ist eine Logik in dem, was wir erleben. Die Welt wird immer finsterer und für uns Christen wird es immer heller. Weil es die Bibel sagt, ist wieder ein Gottfakt. Je finsterer das wird, desto heller leuchtet die kleinste Kerze. Schon mal festgestellt? Eine Kerze in der Großstadt sieht man nicht. Und wenn du eine Kerze bist und wenn ich eine Kerze bin, dann dürfen wir uns freuen, weil je finster das wird, desto heller leuchten wir. Leute, das ist eine Verheißung. Und ich persönlich bin überzeugt, dass wir in eine Zeit hineingehen, wo Zeichen und Wunder ganz normal werden. Weil wir es brauchen. Weil einfach eine Veränderung stattfindet. Und das, was man so erlebt, was man so sieht, ist auch eine Frucht der Gottlosigkeit. Wisst ihr, Gott gibt immer Gnade. Es gibt verschiedene Zeitstufen in der Bibel. 50 Jahre ist ein Jubeljahr. 70 Jahre ist so, es ist immer eine Generation in der Bibel. Und manchmal gibt Gott auch eine ganze Generation Gnade. Denk mal dran, Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verloren, die Japaner auch. Und kurze Zeit danach, nur wenige Jahre danach, wurden die beiden größten Wirtschaftsmächte, abgesehen von USA, war Japan und Deutschland. Wie ist sowas möglich? Gnade, Leute. Und Gott zeigt durch solche Aktionen, ich bin nicht der Gott, der Verdammnis bringt und der Rache will. Ich bin ein Gott, der vergibt und seine Arme öffnet, so wie Jesus am Kreuz starb, mit offenen Armen und nicht, du kommst du nicht rein. Ja? Und er will zeigen, dass er Liebe ist. Und das ist, ja, für manche Leute, es ist immer so, je besser es denen geht, desto weniger brauchen sie Gott. Und desto weniger wollen sie von Gott wissen. Und ich habe mal eine Statistik gelesen in den Landeskirchen, bis Ende der 60er Jahre, ja, oder Mitte 60er Jahre waren die Kirchen zu 80% gefüllt. Seit 45. Und dann ging es kontinuierlich zurück. Und heute, du gehst mal in eine Kirche, da sitzen noch 5 Omas. Und die sterben auch langsam weg. Allein in Berlin, wo wir 2007 in Berlin waren, haben wir eine Stadtrundfahrt gemacht. Ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt. Da sagte dieser Tourguide, nur in Berlin standen 2007 600 Kirchen leer. Leer. Lagerhäuser, Diskotheken, Moscheen. Viele werden Moscheen. Und ich sehe etwas in unserem Land, dass die Leute anfangen, die Frucht zu essen aus ihrer Gottlosigkeit. Die Lebensversicherungen sind nichts mehr wert. Die Rente steht auf der Kippe. Dann ganz viele, hier in der Region, ganz viele Enkeltrickbetrüger, schon mal mitbekommen, die rufen an, sagen, dein Enkel ist in Not. Dann geben die denen alles mit. Anfang letzten Jahres habe ich was gesehen oder gelesen, da hat eine Frau in Österreich ihren Tresor, den Code nicht mehr gewusst. Dann ruft sie eine 0800-Nummer an aus den gelben Seiten. Die landen alle in Callcentern. Und diese Callcenter sind alles Betrüger. Ob deine Waschmaschine kaputt ist, ob du einen Elektriker brauchst, müsst du mal auf Kabel 1 gucken. Da kommt immer so eine Sendung, die das zeigt. Und da kamen da 4 Jungs, arabisch aussehend, und haben zu ihr gesagt, ja, sie machen ihr den Tresor auf. Und dann haben sie abends gesagt, ja, wir brauchen noch eine Spezialmaschine, wir kommen morgen früh wieder. Und dann haben die der Frau aus dem Tresor 750.000 Euro geklaut. Im Wert von Bargeld, Goldmünzen, Goldbarren und diverse Wertpapiere. Und morgens, als sie wartete auf die Jungs, stellte sie fest, der Tresor ist schon auf. Wisst ihr, all das ist ein Fluch aus der Gottlosigkeit. Ja, ganz viele Leute kaufen Autos, die wurden geklaut und stellen fest, die sind wertlos, können sie nicht mehr zulassen. Ja, es kommen betrügerische Handwerker, die deine Waschmaschine reparieren, da ist nur ein Stecker los und die sagen, ja, müssen wir mitnehmen. Dann wollen sie 800 Euro Reparatur für die Waschmaschine, die hat aber nur 500 gekostet im Mediamarkt. Lauter solche Sachen. Warum passiert es diesen Leuten? Wisst ihr, wenn Gott seine Hand des Schutzes zurückzieht, weil die Leute das nicht mehr wollen, ist die Türe auf für Betrug. Und ganz viele dieser Menschen setzen komplett ihre Hoffnung auf ihr Geld. Ihr Geld ist ja Gott. Viele, neulich wieder eine Sendung gekommen, hunderte Rentner in Deutschland haben so Wertpapiere gekauft, die die Sparkasse angepriesen hat. Alles wertlos. Für Immobilien, die absolut wertlos sind. Dann verklagen sie die Sparkasse, aber im Kleingedruckten hat die sich abgesichert. Alles weg. Ihr ganzes Erspartes für einen Lebensabend weg. Ich denke da immer an Jakob. Der Betrüger wird betrogen. Versteht ihr? Und Gott lässt es zu, nicht weil er sie straft, nicht weil er zornig ist, nicht weil er irgendwie drauf ist, sondern es ist eine Frucht. Stell dir vor, du wohnst im Stadtgebiet und die Polizei sagt, da fahren wir nicht mehr hin. Was wird logischerweise passieren? Wenn sich rumspricht, da gibt's keine Polizei mehr. Sag mir, red mit mir. Ha? Es wird alles, Einbrüche werden zunehmen und so weiter. Ja, Diebstahl nimmt zu. Und ich sehe das als eine Frucht einer Generation, die nichts von Gott wissen will. Und auf der anderen Seite haben wir unseren Gott. Wir haben unseren Gott. Wir sehen, wie Gott gut ist. Ja, wir sehen, dass Gott in unserem Leben vieles tut. Und dass uns nicht verlassen und nicht versäumen wird. Und trotzdem sind manche Christen unzufrieden und jammern. Ich habe einen christlichen Motorradfreund. Der hatte Anfang des Jahres einen ganz schweren Motorradunfall. Das rechte Bein unten komplett zertrümmert. Ich habe Röntgenbilder gesehen, 30, 40 Knochenstückchen. Ich habe gedacht, der wird vielleicht nie wieder laufen können. Ich weiß es nicht. Mein erster Gedanke war, als ich die Nachricht bekam, Mensch, es ist Gottes Gnade für ihn. Und es erinnert mich an die Geschichte von letzter Woche mit Hannah, wo wir lesen, Gott hat ihren Leib verschlossen. Könnt ihr euch erinnern? Da kannst du den Teufel binden, wie du willst. Da kannst du Buggidi-Bu mit deinen Freunden machen auf dem Berg. Öl und Wein spritzen und jeden Dämon mit Namen kennen und ihn persönlich in die Hölle schicken. Was passiert? Wird sie schwanger? Nein. Weil nicht der Teufel das Problem ist, sondern Gott hat einen Plan. Und da rief er mich die Woche an und ich spüre manchmal, was auf mich zukommt. Und er sagte gleich als erstes, so, jetzt rede ich mal mit dem Mann Gottes, vielleicht hast du eine Antwort. Ich merke manchmal, wenn Menschen zornig sind auf Gott, auch manchmal hier, dann, da ich ja der Pastor bin, bin ich ja der Stellvertreter Gottes auf Erden, also kriege ich alles ab. Ja, ja, genau. Ah, der Papst hat seine Ruhe, der kriegt da nichts mit. Der hat seine Leutchen unter sich, die habe ich leider nicht, aber egal. Und ich spürte schon in dem Gespräch, was auf mich zukommt. Und er fing so an und sagte, warum hat Gott es zugelassen? Und warum habe ich einen Motorradunfall? Und jetzt war ich beim Arzt und ich krieg meinen Arm nicht mehr hoch. Nur noch so. Und der Arzt hat gesagt, es wird nie wieder gut und ich kann jetzt nie wieder Motorrad fahren. Und da musst du erst mal 10 Minuten reden lassen, bis so der erste Dampf aus dem Kessel ist. Und ich hatte wahnsinnig viel Lust auf das Gespräch. Ich war es am Hören und dachte mir, boah, das Letzte, was ich jetzt gerade heute will, ist das Gespräch mit dir. Und ganz oft macht es Gott so, weil dann übernimmt er. Und das ist gut so, ja. Wenn ich gut drauf wäre, würde ich vielleicht alles ihm um die Ohren hauen, was mir so Tolles einfällt, was man so lernt als Christ. Aber ich hatte so null Bock auf das Gespräch. Und ich dachte, hoffentlich legen wir gleich auf. Und dann auf einmal merkte ich, wie der Heilige Geist anfing. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich sag jetzt mal auf den Kopf zu. Das erste ist, kein Arzt ist ein Prophet. Und wenn der sagt, dass du nie wieder deinen Arm heben kannst, ist es nur lange nicht die Wahrheit. Hat es Gott gesagt? Hat Gott gesagt, dein Arm? Nein. Sag ich, warum glaubst du das dann? Sage ich, und der Motorradunfall, der ist passiert. Und ich glaube, Gott hat gute Gedanken damit. Ja, was soll denn da dran gut sein? Sag ich, ja, es gibt einiges, was dran gut ist. Sag ich, weißt du, letztes Jahr, als wir zusammen fuhren, wir saßen da und da im Biergarten, ja, weiß ich noch, da hast du in einer Stunde 4 Zigaretten geraucht und du pfeifst auf dem letzten Loch in deiner Lunge. Und ich habe zu dir gesagt, Junge, du musst dringend aufhören zu rauchen. Kannst dich erinnern? Ja. Und da hast du zu mir gesagt, ich kann nicht. Dir geschehe nach den Worten deines Mundes. Und sofort hat der Herr zu mir gesagt, er lebt noch 2 Jahre, dann ist er tot. Hast du da Lust, das zu sagen? Nee, ich habe auch nichts gesagt. Ich habe ihm nur gesagt, Junge, wenn du nicht aufhörst, weiß ich nicht, ob du alt wirst. Ja. Ich kann nicht aufhören, ja. Jammert immer, dass er kein Geld hat, aber für Kippen reicht's immer, komischerweise. Ja, ist echt interessant. Auch wenn du Benz-Baracken guckst hier, RTL 2, Nichts zu essen, aber kippen, der Aschenbecher so voll. Naja, gut, okay. So, und jetzt hat er aufgehört zu rauchen im Krankenhaus, weil er konnte ja nicht raus zum Rauchen, er konnte ja nicht gehen, er konnte ja gar nichts mehr. Und mein erster Gedanke war, das ist Gottes Gnade und Liebe für ihn. Aber er hat's nicht verstanden. Und habe ich ihm das am Telefon gesagt, sei willst die ganze Wahrheit? Ja, ja, du hast schon eine besondere Salbung, sagt er immer zu mir. Und habe ich ihm das gesagt und dann hat's ihn erwischt. Und er hat gesagt, ja, ich glaube, du hast recht. Sag ich, und ich sehe, dass du wieder Motorrad fahren wirst. Du wirst wieder Motorrad fahren. Aber manchmal ist es wirklich für manche Menschen so, dass Gott etwas passieren lassen muss, weil er anders nicht rankommt. Wie soll Gott an einen Christ rankommen, der dauernd sagt, ich kann nicht? Wie soll er dem helfen? Er ist auch ein Freund von Kai Uwe. Und ich habe mit Kai Uwe telefoniert und sage, Kai, ich habe einen ganz komischen Gedanken. Wo das frisch passiert war, am selben Tag. Sag ich, du, ich glaube, das dient denn zum Besten. Den gleichen Gedanken habe ich auch sofort gehabt. Ja? Da, okay, interessant. Bin doch nicht ganz allein und schräg oder falsch. Ja? Und da habe ich zu ihm gesagt, fang an, das Richtige zu bekennen. Und er beklagte sich eine Viertelstunde über Gott. Na, ich sage, hey, ich sag dir mal was, Gott ist gut. Und da hat er wieder geschimpft, sag ich, Gott ist gut. Hat er wieder erzählt, sag ich, Gott ist gut. Der hat es nicht gecheckt. Sag ich, du musst anfangen, aufzuhören, über Gott zu schimpfen. Du musst anfangen zu glauben, dass Gott gut ist in deinem Leben und dass Gott gute Pläne hat. Glaubt ihr das? Und da habe ich gemerkt, zum Schluss war er ganz anders drauf und hat er sich 50 Mal bedankt. Oh, du hast mich voll eingenoddert. Ich hatte keine Lust in dem Gespräch. Aber manchmal braucht man das. Amen. Manchmal brauchen wir das. Und manchmal erlebt man Dinge im Reich Gottes, die sind heftig. Wisst ihr, ein Teil in unserem Leben ist Glauben. Da kommen wir nicht drum rum, dass wir Glauben entwickeln in unserem Herzen für bestimmte Bereiche. Das müssen wir tun. Und auf der anderen Seite haben wir Gnade. Ohne die Gnade wird sowieso keiner schaffen. Aber Gott kann nicht ewig Gnade geben. Wisst ihr, wenn man einem Einjährigen die Windeln wechselt und das Kaka wegmacht, dann ist das normal. Aber beim 15-Jährigen würde es schon komisch aussehen. Da würde jeder sagen, der macht noch in die Hose und du wechselst ihm die Windeln? Wisst ihr, im Geist ist es oft dasselbe. Christen wollen nicht erwachsen werden. Sie wollen immer in die Hose machen. Und sie machen sich meistens in die Hose vor Angst, weil sie keinen Glauben haben. Und das sieht man nicht im Natürlichen, das riecht man auch nicht. Aber im Geist sieht man's, im Geist riecht man's. Man spürt, da stinkt's, da muffelt's, da ist irgendwas nicht gut. Und manchmal versuche ich Menschen zu helfen, manchmal klappt's, manchmal nicht. Ich erzähle euch was, vielleicht schneide ich's raus, vielleicht lasse es drin, ich weiß es nicht, aber es passt zum Thema. Wir hatten hier eine Person, die ziemlich stark geraucht hat. Und da war die Lungenfunktion noch 25%. Das heißt eigentlich, du bist eigentlich schon tot. Und dann sagt Gott zu mir, bet. Haben wir hier gebetet. Und dann ging übernatürlich Heilung in die Lungen und in die Bronchien. Und von 25% ging es hoch auf 75. Für eine Person, die lebenlang Kettenraucher ist. Eigentlich habe ich da gar keine Lust zum Beten, wenn ich ehrlich bin, weil ich denke, aber das ist der Thomas. Ich bin froh, dass Jesus stärker in mir ist als der Thomas. Amen. Ich weiß, dass euch vielleicht manchmal auch so geht. Man denkt so, hey, bist du selber schuld. Ist nicht mein Job, jemanden zu richten. Ist mein Job, den Heiligen Geist fließen zu lassen. Okay? Und dann habe ich gesagt, du musst aber aufhören mit dem Rauchen. Gott hat dich nicht geheilt, damit du weiter rauchst. Dann ging es aber weiter, weiter, weiter. Und dann irgendwann die Kurve gekriegt, aufgehört. Dachte ich, wow, jetzt auf einem guten Weg. Dann fing sie wieder an. Und dann sagte eines Sonntags hier während dem Gottesdienst der Herr zu mir, noch 2 Jahre, dann ist sie tot. Sag es ihr. Und ich dachte, wow, schon wieder so einen tollen Job, ich liebe das. 5 Sonntage habe ich mich hier gequält. Wie sage ich das, wann sage ich das? Weil ich bin ja immer der Idiot. Wenn ich jemand korrigiere, ich bin immer der Idiot. Egal wie ich sage, ich bin immer der Idiot. Und ich habe da auch keinen Bock drauf, aber irgendwie. Und am 5. Sonntag habe ich gespürt, heute ist es dran. Und Gott sei Dank hilft mir manchmal der Heilige Geist, denn die betreffende Person kam selber auf mich zu und sagt, Thomas, kann das sein? Ich habe heute Nacht geträumt, der Herr hat zu mir gesagt, ich werde sterben, wenn ich nicht aufhöre rauchen. Da dachte ich, oh Gott sei Dank, Herr. Halleluja, sage ich du, ich habe dasselbe gehabt, schon vor 5 Wochen. Aber ich habe mir nicht getraut, es dir zu sagen, weil ich die nicht verletzen wollte. Nee, ich weiß, ich muss da aufhören. Betreffende Person unter uns, die meisten wissen wahrscheinlich, wen ich meine, aber es geht mir nicht darum, jemanden schlecht zu machen, hat nie in all den 7, 8, 9 Jahren den Zehnten bezahlt. Nie. Es war immer obligatorisch, so sonntags den Zehner zugesteckt. Immer 10 Euro. Aber die immer mir persönlich in die Hand geben. So, da passt der Teil, das sei. Habe ich gedacht, Mann. Und zur selben Zeit, ich will euch das sagen, damit ihr versteht, was manchmal so bei Christen alles zu erleben ist. Dann hat die Person jemand 20.000 Euro ausgeliehen. Jemand, der kurz vor der Insolvenz war. Da kam sie zu mir und heult mir den Kopf voll. Dann sage ich, ja, warum machst du denn sowas? Versteht ihr? Nichts ins Reich Gottes investieren, Gott berauben und gleichzeitig Geld horten. Aber das Geld ist weg, weil der Fresser kommt. Ihr habt's verstanden, weil ihr seid Zehntengeber, okay? Da habe ich nur im Stillen gedacht, schreibt das Geld ab. 6 Jahre am Stück, ohne Übertreibung, jeden Sonntag. 6 Jahre hat sie mir jeden Sonntag und manchmal auch noch Donnerstagabends mir vorgeheult, wie schlimm es ist, dass die 20.000 weg sind. Sage ich, schreib das Geld ab. Und ich wusste, sie hat 75.000 auf der Bank, weil sie mich mal fragte, was sie mitmachen soll. Habe ich gesagt, frag den Herrn. Frag den Herrn. So, in den 6 Jahren, wo 2 Jahre rum war, macht sie dasselbe nochmal und gibt derselben Person nochmal 20.000. Und dann war das Jammer noch größer. Und ich habe gedacht, wie gehe ich damit um? Ich habe immer gedacht, ich sage das hier niemals, ich lasse das. Aber heute Morgen habe ich gespürt, wie der Heilige Geist zu mir sagt, sag es. Könnt ihr ein bisschen euch in mich hineinversetzen, damit ich da nicht Bock habe, Sonntag für Sonntag dafür zu beten, dass das Geld zurückkommt? Ich habe ja gesagt, frag dich mal, warum das so ist. Sag, warum hast du machst denn einen Riesenfehler und 2 Jahre drauf denselben Fehler nochmal? Warum? Ich habe zu ihr durch die Blume gesagt, weißt du, ob du noch lang lebst? Was ist, wenn der Herr dich morgen abholt? Was ist dann mit dem Geld? Du nimmst nichts mit, du gehst, wie du gekommen bist. Marlies weiß es auch, die hatte auch viel Gespräche mit der Person. Immer wieder von Neuem, die 20.000, die 40.000. Habe ich gedacht, Mädchen, dein ganzer Kopf, dein ganzes Denken, dein ganzer Tag, dein Alltag dreht sich nur ums Geld. Und das siehst du, wo das Herz ist. Könnt ihr mir folgen soweit? Wirklich, es geht mir nicht drum, negativ zu reden. Ich möchte euch etwas erzählen, was hier passiert ist. Und dann hat sie wieder ganz stark geraucht. 3 Schachteln am Tag. Und sie hat mir selber gesagt, zwischen 400 und 600 Euro im Monat hat sie verraucht. Zwischen 4 und 600 Euro im Monat. Also ihr Glaube war buchstäblich in Rauch auf. Aber hier nichts investieren. Aber mich am meisten belasten mit diesen Dingen. Es ist interessant, dass die größten Geber, von denen habe ich am meisten Ruhe. Andere, aber es ist okay, versteht mich richtig. Ich will damit nur sagen, wie egoistisch das ist. Nichts geben, aber dann dauernd in Anspruch nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Und irgendwann, letzten Jahr oder vorletzte Jahr, es war Dezember, weiß ich noch, habe ich so für mich die Entscheidung getroffen, ich bete weder für Heilung nochmal, noch für die Finanzen, es ist Schluss. Und dann hat sie ja ganz schnell einen Schlaganfall gehabt. Und da habe ich nochmal mit ihr telefoniert im Schlaganfall, habe sie kaum verstanden. Und hat sie zu mir gesagt, Thomas, ich will jetzt nach Hause. Na, ich sage, ja. Und 2 Wochen drauf oder eine Woche drauf ging sie dann nach Hause. Warum erzähle ich euch das, um jemanden schlecht zu machen? Überhaupt gar nicht. Ich fand es schade, dass die letzten Jahre ihres Lebens sich nur um Geld gedreht haben. Von morgens bis nachts. Jeden Donnerstag, wenn sie hereinkam, sag ich, was denn schon wieder? Ja, das Geld, ich kann nicht schlafen. Habe ich gesagt, lass doch endlich die Kohle los, die ist weg. Sie hätte wirklich noch schöne Jahre haben können. Und sie hat ja noch ein bisschen Geld übrig, war ja nicht alles weg, aber schon ein großer Batzen. Aber immerhin, versteht ihr, was ich sagen will? Und manchmal ist es so, dass Gott uns Gnade gibt und wir kommen raus, so wie beim Motorradfahrer, und er spürt, ja, danke Herr, du hast mich wieder eingenordet, und sie nehmen das Wort und sie kommen raus aus der Situation und andere erfahren dreimal Heilung, übernatürliche Heilung. Sie hat ja dann auch dieses COPD oder wie das heißt, diese schwarzen Flängen auf der Lunge gehabt. Auch das hat Gott geheilt, dass die ganze Uniklinik gesagt hat, wir verstehen das nicht. Entweder sind das die falschen Röntgenbilder oder wir haben die vertauscht. Sie können, verstehen Sie, wie gut Gott ist? Immer wieder Gnade gegeben, aber irgendwann ist halt auch mal Schluss. Das entscheidet Gott sei Dank nicht ich. Ja? Und vielleicht ist es jetzt besser, dass sie zu Hause ist in der Ewigkeit, wie hier noch ein paar Jahre. Und ganz oft hat es mich alles gekostet, wo ich gedacht habe, versteht ihr? Und das sieht niemand, das muss auch niemand wissen. Und wir gehen auch im Frieden. Aber wichtig ist für uns zu verstehen, manche Dinge, die passieren, lässt Gott zu, weil er einen höheren Plan hat. Versteht ihr? Ich glaube, dass das Geld bei ihr weg war, ist, dass Gott sagt, hey, das ist dein Götze. Ich habe gerade einen Teil davon rauben lassen. Gib den Götzen auf. Ist Gott gegen Reichtum? Nein, Gott ist für Reichtum. Aber wenn es unser ganzes Denken, unser Wesen, unser Herz einnimmt, dann wird es zum Götzen. Wenn wir mehr über eine Sache oder einen Gegenstand oder einen Zustand oder einen Menschen oder egal was nachdenken als über Jesus, dann ist es nicht Jesus Gott, dann ist jemand anders Gott. Versteht ihr, was ich sagen will? Und so wie bei Hannah, wo Gott wollte, dass dieser Samuel kommt, dieser Prophet, wo Gott kein Wort auf den Boden fallen lässt und Gott diesen Plan hatte und die Hannah, was mich so begeistert, diese Frau, die nicht bitter wurde, die nicht anfing zu schimpfen, die nicht haderte mit ihrer Situation, sondern immer wieder ihr Herz vor Gott ausschüttete. Leute, das ist der richtige Weg. Manchmal brauchen wir Freunde, mit denen wir uns austauschen, so wie der Mann am Telefon. Aber erster Punkt sollte immer sein, du und Jesus. Das sollte dein Hauptding sein. Wenn irgendwas passiert, nicht, oh, ich rufe Thomas an, ich rufe Lydia an, oh, ich rufe Vicky an, ich rufe Bärbel an oder egal wen, sondern zuerst musst du Jesus anrufen. Das muss dein Fokus sein und Gott benutzt oft Menschen, uns zu helfen. Kein Thema. Aber der erste Platz muss Jesus in unserem Herzen haben. In 1. Johannes 5, ab Vers 1, da lesen wir was ganz Interessantes. 1. Johannes 5, ab Vers 1, in Luther. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Das sind oft so einfache Sätze in der Bibel, die doch ganz, ganz viel aussagen. Es fängt an mit Glauben. Viele glauben, dass Jesus irgendwas ist. Bei den Moslems ist er ein Prophet, bei den Juden ein Rabbi, bei vielen ein Guru. Aber es geht darum, dass er der Christus ist, der Gesalbte Gottes, der Sohn Gottes. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Mit anderen Worten, nur wer an Christus glaubt, erlebt die Wiedergeburt. Und wer durch Glauben, nicht weil es die Oma will oder der Partner dich zwingt dazu, sondern wer aus Glauben Jesus annimmt und von neuem geboren ist, der liebt. Es gibt viele Christen, die irgendwie Christ sind, man weiß nicht warum. Ich merke immer wieder, die haben keine Beziehung zu Jesus. Durch das, dass wir uns haben impfen lassen, immer wieder höre ich im Gespräch mit Leuten, ja, ich höre nichts. Du hörst nichts, weil du vorher auch nichts gehört hast. Versteht ihr? Ich rede mit dem Herrn und sage, hey, ich brauche einen Parkplatz. Dann sagt er, fahr noch zweimal rum. Ich rede mit dem Herrn über einen Parkplatz. Oh, Blasphemie, Gotteslästerung, nee. Es ist meine Beziehung zu ihm. Ich bin ihm so wichtig, dass er mir einen Parkplatz schenkt. Ist es nicht gut? Ganz oft ist es der Letzte im Parkhaus. Neulich wieder in Heidelberg geparkt, stand noch zwei Parkplätze, dachte ich, oh, Kreise drehen. Nee, zack, komm ich rein, zack, gleich frei rein, wupp. Und da waren schon 10 andere, die hinter mir gekreist haben, die gucken mich so an, so, hey, ich fahre ja schon 10 Minuten, sag ja, aber ich hab Jesus, sorry. Amen. Und deswegen kann ich fragen, impfen lassen, ja, nein. Ich mache mir um keinen Christ, der wiedergeboren ist und Glauben hat, Sorgen, wenn er sich impfen lässt. Ich mache mir Sorgen um die Leute in der Welt, die nichts wissen, die nicht verstehen, um was es geht. Jesus will dir immer sagen, was dran ist. Er ist nicht der, den du fünfmal fragen musst. Das Problem ist, dass wir fünfmal nicht hinhören. Das ist das Problem. Oder dass wir möchten, dass er das sagt, was wir gerne hören wollen. Das ist auch ein Problem. Aber ich habe Gott noch nie stumm erlebt. Gott redet. Und wenn er nichts sagt, weiß ich auch Bescheid. Das kenne ich nämlich von meinem leiblichen Vater. Wenn ich den dreimal nach was gefragt hat und er dreimal Nein gesagt und ich frage das vierte Mal und er guckt mich an mit diesem Blick, wusste ich, besser nicht mehr fragen. Und Gott ist gut, nicht so wie mein Vater. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Oh, Halleluja. Es ist gut, dass du liebst, dass du geliebt bist. Wisst ihr, egal was passiert, egal was kommt in der nächsten Zeit, ich weiß, ich bin geliebt. Und weil Gott mich liebt, wird er Himmel und Erde in Bewegung setzen, um mich zu bewahren. Und dich auch. Amen. Sobald ein Christ Angst hat, egal aus welchem Grund, ganz schlecht. Ich sag's euch nochmal, Angst ist der schlechteste Berater in deinem Leben. Angst macht Sachen mit dir, die du nicht willst. Und du öffnest die Türe in deinem Leben für den Teufel. Du wirst dumme Entscheidungen treffen und Dinge tun, die nicht aus dem Glauben geboren sind, die du alle bereust. Alles, was du aus Angst tust, wirst du bereuen. Amen. Wenn du auf dem Schiff bist, was untergeht, und die Angst sagt, klammer dich an der Reling fest, dir passiert dir nichts. Da wirst du ganz schnell sehen, wie schnell das Ding sinkt. Wenn die Angst dir sagt, spring jetzt über Bord, da ist aber noch kein Rettungsboot. Wird auch schwierig. Angst, egal in welcher Form, ist ein ganz schlechter Berater. Wisst ihr, und die Bibel sagt, die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, aber ich habe diese Welt überwunden. Habe ich mich oft gefragt, was heißt das für mich praktisch? In der Welt habt ihr Angst. Ja, schön gesagt, das weiß ich auch. In der Welt habt ihr Angst. Haben wir auch Angst? Gibt es Situationen, wo wir Angst haben? Ja. Und schäm dich nicht, wenn du Angst hast. Das ist nicht schlimm. Wir sind alles normale Menschen. Aber wir dürfen diese Angst überwinden, sagt die Bibel. Wie überwinden wir Angst? Durch Glauben. Angst ist Glauben, Glauben ist Glauben. Glauben ist der Glauben an das Gute, Angst ist der Glauben an das Schlechte. Sind beides Glaubenssysteme. Du kannst nicht glauben, Gott ist gut und Gott ist schlecht. Das geht nicht zurzeit. Du wirst dich für eins entscheiden müssen. Du kannst nicht glauben, Gott rettet mich, Gott kommt nicht. Wird nicht funktionieren. Du musst dich entscheiden, was ist dran. Und gerade in der Zeit, in der wir leben, müssen wir uns entscheiden. Ich sehe überall, wo ich hinkomme, nur noch Moslems. Ich denke, manchmal sind wir hier in Saudi-Arabien oder wo sind wir denn? Überall Kopftuchfrauen mit Kinderwagen, jetzt ohne Übertreibung, ich meine es wirklich ernst. Gestern bin ich mit Bärbel durch den Odenwald gefahren. Ich habe gedacht, wir sind irgendwo in Saudi-Arabien. Sag ich, selbst im letzten Dorf im Odenwald laufen die rum. Das wird immer mehr, Leute. Es wird mehr. Und in nicht allzu langer Zeit wird Deutschland eine islamische Republik werden. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Wir gehen schon in die Richtung. Was macht es mit uns? Ist die Frage. Haben wir Angst? Oder wissen wir, mein Gott ist gut? Mein Gott ist gut. Wisst ihr, ihr müsst verstehen, im Geist gibt es kein Vakuum. Im Geist gibt es kein Vakuum. Im Dritten Reich wurden die ganzen Juden in Deutschland entweder ausgerottet, vertrieben, umgebracht und die Synagogen verbrannt. Ich habe mal Gott gefragt, warum gibt es so viele Moscheen? Immer mehr. Jeden Tag wird mindestens eine Moschee in Deutschland gebaut. Jeden Tag. Und die Statistik geht höher. Was ist stärker, ein Mensch, der glaubt oder ein Atheist? Immer der glaubt. Selbst wenn er an Satan glaubt, ist er stärker als ein Atheist. Ist ja wurscht egal. Glauben versetzt Berge. Das funktioniert auch bei den anderen. Glauben versetzt Berge. Und hat Gott mir gesagt, es ist ein Vakuum entstanden in Deutschland, durch das, dass die Synagogen weg sind und die Juden weg sind. Die Juden waren gut für Deutschland. Die waren Deutsche. Die haben sie nicht als Fremde gefühlt, die waren Deutsche. Die haben im Ersten Weltkrieg gekämpft für Deutschland. In den Kriegen davor auch. Ja, die hatten nur einen anderen Glauben. Die hat man raus. So richtig hat Deutschland nie Buße getan. Mal mehr, mal weniger, aber nie wirklich richtig. Die DDR und die DDR-Regierung hat nie Buße getan. Wisst ihr das? Schaut euch mal die Politiker an, die wir momentan haben. Könnt man folgen noch, oder? Und dann in dieses geistige Vakuum drängen seit 1960 die Moslems in eine Geschwindigkeit, wo es dir schwindelig wird. Und da, wo früher Synagogen waren, die ein Segen waren, sind heute immer mehr Moscheen, die was sind? Ein Fluch. Ein Fluch für dieses Land. Und die werden immer frecher und immer mehr Sachen passieren. Die sind unglaublich. Jetzt holen sie mit Bundeswehrmaschinen, haben sie Schwerverbrecher, afghanische Flüchtlinge, die ausgeflogen wurden nach Afghanistan, Anfang des Jahres bis jetzt. Einer dabei, der hat Frauen vergewaltigt, da fragst du dich, wie geht denn das? Ja, und geklaut und betrogen und alles mögliche. Vorstrafenregister, ne? Schöner wie der Einkaufszettel im Kaufland. Die holen sie jetzt alle zurück nach Deutschland, weil sie Angst haben, dass die Taliban die umbringen. Das ist linke Politik. Und jetzt kommt's. Im Asylgesetz steht drin, dass wenn ein Asylant mal ausgewiesen wurde und er kommt zurück, kannst du ihn nicht nochmal ausweisen. Also diese Leute haben wir jetzt für immer an der Backe. Und die leben das aus. Wenn ich nicht meinen Glauben hätte, würde ich echt in Angst und Furcht über diese Dinge echt zergehen. Ich mache mir echt Sorgen drum. Wir haben das Islamseminar gehabt, ihr erinnert euch. Bei denen gibt's nicht Gnade. Die erschießen Gefangene, die foltern Menschen. Es gibt keine Gnade im Islam. Allah kennt keine Gnade. Und es kommt auf die Leute hier zu, wie eine Lawine. Die ist noch ganz oben am Berg und die Leute sagen, oh, das ist nicht schlimm. Eine Lawine kommt runter mit 300 km/h. Da kannst du dir überlegen, wie schnell du wegrennen kannst. Wie schnell dein Auto fährt oder wie schnell dein Pferdchen galoppiert. Es wird nichts. Und je weiter runter das kommt, desto schlimmer wird's. Und so, ich sehe das auch wie eine Lawine kommen. Ich rede jetzt von der Welt, ihr versteht mich richtig. Ich habe eine Statistik gesehen. Jetzt haben sich in Australien mehr Leute haben Selbstmord begangen, wie an Corona gestorben sind. Und das breitet sich weltweit aus. Warum bringen sich Menschen um vor etwas, was ihnen bisher noch gar nichts gemacht hat? Wer hat sie beraten? Angst. Angst ist der schlimmste Berater in deinem Leben. Und hier lesen wir, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Sind wir von Gott geboren? Ja. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, nämlich Gott, der liebt auch den, der von ihm geboren ist, nämlich deine Brüder. Amen. Halleluja. Nächster Vers. Daran erkennen wir, schon wieder steht hier ein Vers, daran erkennen wir. Das heißt, wir sollen etwas erkennen, wir sollen etwas sehen, wir sollen etwas verstehen, wir sollen etwas begreifen, es soll uns etwas klar werden. Was? Dass wir Gottes Kinder lieben. Wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Wenn du wissen willst, wie sehr jemand oder wie nah jemand bei Jesus ist, schau in sein Leben. Wie behandelt er andere? Wie redet er über andere? Vor allem über Geschwister. Redet er negativ? Schimpft er? Ist er da ständig gereizt? Dann frage ich mich, ob da die Liebe Raum hat. Wir haben immer Zeit zur Buße und zur Umkehr. Das versteht ihr, oder? Aber die Frage ist, wenn jemand seine Geschwister hier nicht lieben kann, und manche sind herausfordernd, wo du 7, 8 Jahre dir anhören musst, dass 40.000 Euro weg sind, du aber gleichzeitig weißt, nachher gibt's wieder die 10 Euro und du musst ganz dankbar sein. Leute, das ist verrückt im Reich Gottes. Und ich habe mich entschieden, ich werde niemals zu ihr was über Finanzen sagen. Das habe ich bis zum letzten Tag nicht gemacht. Wenn das der Heilige Geist nicht zeigen kann, habe ich schon ein paar Mal gesagt, kann ich es auch nicht. Korrekt? Und wenn jemand mit Geiz hier sitzt und sagt, ja, das ist mir viel wert und Reich Gottes gar nichts, was willst du tun? Kannst du nichts machen. Aber ich weiß, in der Bibel steht, Gott lässt sich nicht spotten. Korrekt? Der Fresser kommt. Ich glaube, sie hat mehr verloren, wie sie in den Jahren Zehnten gezahlt hat. Korrekt? Und wenn sie den Zehnten gezahlt hätte oder vielleicht auch mal eine größere Spende gemacht hätte, hätte Gottes sie versorgt. Vor 8 Jahren oder so hat eine Frau hier 20.000 Euro gespendet. War ich baff, als ich aufs Konto gucke. Ich sage, Bär, was ist denn das? 3 Monate drauf hat sie 35.000 Euro geerbt. 20.000 von einem Onkel aus Amerika und 15.000 vom Nachbar. Hat ihr 15.000 Euro vermacht. Hatte sie 35.000 Euro innerhalb 3 Monate zurück. Das hat auch nicht jeder verstanden. Und 1 Monat davor, genau 4 Wochen zuvor, habe ich die betreffende Person gefragt, kannst du mir ein paar Euro leihen? Ich will sie nicht geschenkt. Ich will sie nur kurz, mein Konto passt nicht. Ich brauche Hilfe. Nein, du weißt genau, wie meine Situation ist. Jetzt kommst du auch damit. Da, Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Aber Gott ist gut. 4 Wochen drauf, 20.000 Euro auf dem Konto. Gott ist gut. Ich habe es lange nicht erzählt, jahrelang nicht erzählt, weil ich wusste, wenn ich das erzähle, dann haben manche wieder einen Zwiebelgeldbeutel. Der 20.000 Euro, der Sack. Dem gebe ich nichts mehr. Habe ich alles schon hier gehört. Also manchmal frage ich mich, gibt's noch was Neues für mich zu erleben? Ich habe schon so viel erlebt. Gibst du mir oder gibst du Gott? Musst du selber beantworten. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Da kommen noch ein paar Sprüche, die sind super. Habt ihr noch Lust auf die? Okay, nächster Vers. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer, steht hier. Leute, wenn wir im Geist sind, ist es echt Peanuts. Wenn wir unter der Salbung sind, der Gegenwart Gottes, hat Sünde keinen Raum, stimmt's? Da kann nichts passieren, egal was der Teufel flüstert oder unser Fleisch sich gerade wünscht. Es geht nichts, weil die Gottes Gegenwart so stark ist. Und dann gibt es Zeiten, wo wir das nicht so stark spüren. Und die Sünde klopft an. Sag, guten Morgen, lieber Thomas, hier bin ich mal wieder. Wie sieht's aus? Wollen wir eine Runde? Da musst du eine Entscheidung treffen. Mal klappt's mehr, mal klappt's weniger. Aber ich weiß eins, der Weg ist das Ziel. Gott hat noch nie jemand aufgegeben, der sagt, Herr, ich will, aber ich pack's irgendwie nicht. Sag Gott, in Ordnung, das gefällt mir. Du willst und ich kann's. Wir beiden machen uns jetzt eins und dann wird's. Schwierig wird's bei Leuten, die sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich schaff das nicht und Gott kann mir auch nicht helfen. Habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Vor allem für Leute aus der Welt. Gott kann mir auch nicht helfen. Sei, weißt du, was du gerade sagst? Du blockierst gerade allen Segen in deinem Leben. Segnet Gott auch Nicht-Christen? Ja, die ganzen Araber sitzen auf dem Öl. Manchmal sage ich, Gott, warum hocken die alle auf dem Öl? Warum muss ich für das Öl bezahlen? Warum muss ich beim Tanken bezahlen, wenn das Öl dir gehört? Ich bin dein Kind, warum muss ich bezahlen? Ich weiß, wie Gott ist. Wenn wir allen Reichtum hätten und alles Wissen und alles Öl und alle Wälder und alles, würde Christen gehören. Ich weiß, wie wir evangelisieren würden. Hey, komm mal her, guck mal, wie reich ich bin. Willst du auch Christ werden? Wäre das das Evangelium? Es hätte mit dem Evangelium überhaupt nichts zu tun. Wenn wir nicht superreich sind, weiß Gott, es ist besser für uns. Amen. Bet nicht, Herr, mach mich reich. Bete, Herr, mach mich so reich, wie es noch gut ist für mich. Dass ich nicht in Sünde falle, nicht abfall von dir, nicht schlaflose Nächte mache, wo sind meine 40.000? Wann kriege ich die wieder? Gott ist gut, oder? Gott ist so gut. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Gebote halten macht Spaß oder treu sein oder ein Versprechen halten bei Leuten, die wir lieben. Wenn du einen guten Chef hast, gehst du gerne zur Arbeit. Hast du einen Choleriker oder eine Nervensäge und morgens stehst du auf und denkst, oh, nochmal 8 Stunden, ich dreh durch. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Aber wir lieben Gott. Eigentlich müsste es für uns leicht sein, die Gebote zu halten, wenn wir ihn wirklich lieben. Stimmt's? Er hat's in unser Herz geschrieben. Er hat sogar den Heiligen Geist als Unterpfand in unser Herz gegeben, sagt die Bibel. Der Heilige Geist ist in dein Herz gegeben. Ist es nicht der Hammer? Schaut euch mal Filme, Berichte an, Dokumentationen über andere Religionen, vor allem östliche Religionen, was die alles machen müssen für ihre Götter und die es gerne machen. Ein Schälchen Reis und dann die Hälfte für die Götter. Gehen sie hungrig ins Bett. Hauptsache die Götter sind zufriedengestellt. Und unser Gott, der will also ein Mist nicht, der will nur dein Herz. Früher, ich hatte Botschaften über Botschaften gehört, was ich als Christ alles muss. Das hat in mir so eine Rebellion ausgelöst, dass ich irgendwann so rebellisch war, wenn einer predigte, habe ich gesagt, ich muss gar nichts außer sterben. Warum gibt es so viele Prediger, die predigen und sagen, du musst? Das bringt doch überhaupt gar nichts. Oder? Liebe macht alles aus Freiwilligkeit, aus Freude. Ich darf die Gebote halten, nicht ich muss. Gebote heißen ja nicht Verbote. Wenn es Verbot wäre, dann müsste ich's. Wenn ich in der Straße ein Gebotsschild sehe, dann heißt es, besser nicht. Zum Beispiel, wo eine Fähre ist, da steht ein Gebotsschild. Achtung, kann man reinplumpen. Darfst du aber gerne reinfahren. Da steht keiner und hält dich auf. Versteht ihr, was ich sagen will im Geist? Gott hat's uns echt leicht gemacht. Eigentlich ist es ganz leicht, Gott nachzufolgen. Aber was immer jeden Tag passiert ist, wir schauen auf die Umstände, der Nachbar provoziert uns, der Arbeitgeber wieder irgendwas, der Arbeitskollege, die Schwiegermutter, dann wieder unsere Kinder bocken und dann, wir sind so beschäftigt, dass eigentlich Gott irgendwie immer zu kurz kommt. Und wir wundern uns, dass unsere Resultate irgendwie so schwierig und kompliziert sind. Obwohl eigentlich Gott an erster Stelle steht. Ich kenne Christen, die erzählen mir immer, Thomas, wenn ich morgens aufstehe, das Erste, was ich mache, ist erstmal eine halbe Stunde beten. Dann denke ich mir, oh cool, das schaffe ich nicht. Ich finde es cool, wenn es jemand kann. Und trotzdem erzählen sie mir manchmal, was alles Negatives passiert. Dann denke ich so, der hat auch eine halbe Stunde gebetet. Leute, wenn das wieder Leistung ist, ist es eigentlich schon wieder für die Katz, ist umsonst. Weil Gott will unser Herz und nicht die Leistung. Und dann ist egal, wann du betest, ob morgens, Mittag, abends. Kannst gerne jeden Morgen beten. Ich finde es gut. Ich bin eigentlich dafür, wenn man das kann. Aber wenn das dann wieder so ein Ding wird, oh, ich habe jetzt gebetet, jetzt muss Gott. Das funktioniert nicht. Wir haben einen freien Willen, wo wir immer wieder Entscheidungen treffen. So, nächster Vers, Vers 4. Möchte euch heute Mut machen, möchte euch Freude geben. Denn alles, was von Gott geboren ist, alles, wie viel ist alles? Haben wir ja ganz oft, wenn wir hier sonntags predigen, dass da steht alles. Alles ist alles, ohne Ausnahme. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Aha, kommt euch das bekannt vor? Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Leute, ich kann ganz weites ausdehnen und sagen, jeder Gedanke heute, der in deinen Kopf kommt, ist der von Gott geboren. Wenn ja, überwindest du. Wenn nicht, zweifelst du vielleicht, hast du wieder Angst. Können wir das so ausweiten? Macht das Sinn? Können wir machen. Alles, was von Gott geboren ist, wenn du einen Wunsch plötzlich im Herzen hast, oh, ich will einen Arbeitsplatz wechseln. Nur ein Beispiel, ganz banal. Die Frage, hat es Gott gegeben oder nicht? Wenn es Gott war, würde dich weiterführen, Step by Step. Okay? Wenn es nicht von Gott war, was wird dabei rauskommen? Tränen und Leid. Tränen und Leid. Stimmt's oder nicht? Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wenn das stimmt, und das Wort Gottes ist die Wahrheit, dann sind wir eigentlich mega Überwinder. Wie können wir dann noch traurig sein, depressiv sein oder irgendwie zweifeln? Eigentlich müssten wir alles überwinden. Leute, und es funktioniert im Glauben. Du kriegst eine Mitteilung, vielleicht bleib jetzt einfach mal beim Arbeitgeber. Oh, es sieht schlecht aus, die werden wahrscheinlich der Standort Mannheim zumachen. So, jetzt hörst du diese Nachricht. Was machst du damit? Der Überwinder sagt, die machen nicht zu. Glaube ich nicht. Und wenn sie zumachen, hat Gott für mich was Besseres. Und du bleibst im Frieden. Du kannst jetzt hier aber dafür entscheiden, ja, um Gottes Willen, wie soll das weitergehen? Jetzt war ich 30 Jahre dort, alles, was ich mir dort erarbeitet habe, ist kaputt. Oh nee, ey, oh ey, Kannst du wochenlang Angst haben, nachts nicht mehr schlafen, kommst du morgens nicht ausgeruht zur Arbeit, alle fragen, was ist mit dir los auf einmal, bist ja nur noch gereizt. Oder du kündigst gleich, weil du denkst, die Ratten verlassen auch das Schiff, bevor es voll untergegangen ist. Und dann merkst du, holla, die machen gar nicht zu. Manchmal treffen wir Entscheidungen, die nicht vom Geist geboren sind. Wer kennt das von euch? Komm, sei ehrlich. Ein paar Mutige lassen die Hand runter, auch gut. Aber ich habe schon ganz oft Entscheidungen getroffen, wo ich gemerkt habe, oh, du grüne Neune, es war nicht von Gott. Ja, Gott sei Dank, jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Manchmal braucht man Glauben und andersmal braucht man was? Gnade. Und Gott sei Dank gibt es Gnade. Seine Gnade ist jeden Morgen für uns neu. Und dann kann ich sagen, Herr, es tut mir so leid. Und die Bibel sagt, wenn wir etwas bekennen, ist er treu und gerecht. Und wirft es ins tiefste Meer. Amen. Halleluja, Gott ist gut. Und unser Glaube ist der Sieg. Unser Glaube ist ein Sieg. Du kannst arbeitslos werden und bleibst trotzdem Sieger. Warum? Weil es dich nicht toucht. Weil du weder Angst hast, noch verzweifelt bist, sondern weil du weißt, mein Gott ist gut, er hat einen Job für mich. Amen. Du bleibst im Sieg. Vielleicht deine ganzen Kollegen haben Angst. Und vielleicht bist du da als Licht hingestellt und sagst, sag mal, du hast dich noch gar nicht geäußert zur Situation. Ja, brauche ich auch nicht. Ja, warum? Hast du keine Angst? Nein. Wie, du hast keine Angst? Ja, ich habe meinen Gott. In solchen Situationen werden sie dich nicht auslachen. Da werden sie merken, dass etwas mit dir anders ist. Warum hat er oder die keine Angst? Weil dein Gott größer ist. Und dein Glaube der Sieg ist, der diese Welt überwindet. Jeden Tag aufs Neue. Ist es nicht gut? Haben wir nicht einen guten Gott, der die Welt überwindet? Ich kann mit gutem Gewissen sagen, in den 11 Jahren jetzt hier in Heidelberg habe ich niemand, absolut niemand von mir abhängig gemacht. Ich habe euch immer und immer gesagt, arbeitet an der Beziehung zu Jesus. Du und Jesus, nicht du, Thomas und dann Jesus. Habe ich nie gesagt. Ich habe immer gesagt, bleib im Glauben dran, rede mit Jesus, such ihn, bau dein Glauben. Eine Armee trainiert wann? Im Frieden, habe ich euch immer und immer wieder gesagt. Und ich weiß, manche, die nehmen das nicht ernst, manche, die glauben das auch nicht, manche, die gegangen sind, erleiden Schiffbruch. Ich brauche nicht hinstehen und sagen, Ätschepätsch, habe ich nichts von. Mir wäre es auch noch lieber, wenn manche noch da wären, aber jeder trifft Entscheidungen. Nochmal, ist die Initialzündung zu dieser Entscheidung, dieser Zündfunke, war der vom Heiligen Geist oder von woanders? Dazwischen gibt's nichts, Leute. Es ist entweder von Gott oder nicht von Gott. Ist nicht ein bisschen von Gott. Das höre ich manchmal. Nee, das kann nicht sein. Entweder ist es von Gott oder ist nicht von Gott. Richtig? Wenn der Sammy meinen Autoschlüssel klaut und schwarz fährt und wird erwischt und er sagt, ja, der Papa hat mir das erlaubt, gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat es der Papa erlaubt oder der Papa hat es nicht erlaubt. Dazwischen gibt's nichts. Korrekt? So ist auch im Geist. Wenn ich es nicht erlaubt habe, wird es umso heftiger für ihn. Ja, es hat Konsequenzen, wenn sie ihn erwischen. Er kriegt eine Führerscheinsperre, 2 Jahre, kriegt Punkte in Flensburg, dann hat die Polizei ihn auf dem Kicker und, und. War es das wert, diese eine Spritztour 5 Minuten ums Eck? Nein. Aber versteht ihr, wie manchmal die Sünde uns lockt und sagt, einmal ist keinmal kommen, das weiß doch keiner, sieht doch keiner, und genau dann wirst du gesehen. Genau dann wirst du wahrgenommen. Ist es richtig? Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Zeig mir mal Christen, die das glauben. Gibt nicht viele, leider. Es gibt viele, die sagen, oh, ich muss wieder ein Seminar, ich muss lernen, ich muss dies, ich muss das. Ich habe vor 11 Jahren alle Bücher und alle CDs, mehrere hundert Bibellehr-CDs und Bücher, alles in den Mülleimer von meinem damaligen alten Dienst. Ich habe gesagt, alles weg, kehr aus Gott, Neuraum. Und das war das Beste, was ich habe machen können. Weil es hat mich nicht frei gemacht, es hat mich in die Knechtschaft geführt. Ich sage jetzt einen Satz, merkt ihr den gut, schreibt dann auf, lasst ein Tattoo machen. Immer wenn irgendwas zwischen dir und Jesus ist, ist es nicht vom Heiligen Geist. Hörst du zu? Immer wenn irgendwas zwischen dir und Jesus steht, sei es ein Seminar, liebe Schwester, du musst erst zum Seminar. Wenn du heiraten willst, der Heilige Geist zeigt dir deinen Partner. Und wenn du wartest, bis er kommt, wirst du so eine super tolle Hochzeitsfeier haben wie Vanessa und Nico. Es ist wert zu warten. Aber wenn du nicht wartest, wenn du selber losschlägst oder dein Pastor, der Vermittler ist, oder ein Ältester, oder ein Hauskreisleiter oder irgendwas, immer nenn es, wie du es willst, selbst dein eigener Ehepartner, wenn der immer zwischen dir und Jesus steht, bet mal du für mich, mach mal du das, all das ist niemals von Gott. Gott will mit dir eine lebendige Beziehung haben. Und Gott redet zu mir nicht exklusiv, weil ich Pastor bin, und zu dir nicht. Er redet genauso zu dir, wie er zu mir redet. Und es ist learning by doing. Amen. Und dann erlebst du Dinge, wo Gott dich gebraucht auf übernatürliche Weise bei Menschen, wo du merkst, wow, das Prophetische fließt, die Heilungsgabe, was auch immer du brauchst. Was den Menschen gut tut, weil Gott mit dir ist. Du musst ihn nicht anstrengen. Ich habe prophetische Leute erlebt, sie brauchen jetzt Kampfanbeter. Ich liebe dieses Wort, diesen Schwachsinn. Die 25 Kampfanbeter, die müssen jetzt den Raum reinigen, dass der Prediger, wenn er reinkommt, spürt, jetzt ist der Heilige Geist da. Komisch, dass die Echten selbst in der Hölle predigen. Bei den Satanisten oder sonst wo predigen die. Da muss nicht erst die 25 Kampfanbeter kommen und da irgendwas freimachen. Leute, all das ist Riesenquatsch. Und da kann man sich wunderbar damit beschäftigen und kann sich Orten dranhängen, was für ein toller Kampfanbeter du bist und welche Schlacht du überstanden hast. Braucht es irgendjemand? Wisst ihr, der größte Kampfanbeter überhaupt, um mal das bekloppte Wort zu nehmen, ist Jesus. Der ist beim Vater und tritt für dich ein, 24 Stunden am Tag, und betet vor dem Vater für dich. Er ist der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks und tritt für dich ein und betet beim Vater für dich, lange bevor du es brauchst. Brauchst du noch was? Brauchst du noch irgendwas dazu? Nein. Reicht aus, Jesus reicht aus. Jesus und du ist genug. Und er hat dir seinen Geist gegeben, um dich in aller Wahrheit zu führen und zu leiten, dir zu zeigen, was dir gehört, dich rauszuholen. Und ich weiß, es ist herausfordernd. Das Wort Gottes ist immer herausfordernd. Für mich auch, wenn ich es höre. Mal reagiere ich bockig, mal zornig. Und ich bin froh, wenn das immer weniger wird und ich schnell Amen habe und sage, danke Herr, mach es. Amen. Und dann hast du Leute, die sagen, warum lässt Gott diesen Motorradunfall zu? Wenn ich nicht im Geist hinhöre, dann sitze ich auch am Hören. Keine Ahnung. Bruder, du hast bestimmt gesündigt. Kleine Sünden bestraft der Herr sofort. Ich spiele sofort den Ball zurück. Versteht ihr? Ist das, was ihm hilft, so eine Antwort? Ist das, was er braucht? Nein. Ich habe ihm zigmal gesagt, Gott ist gut. Bis irgendwie so langsam durch die Mauer in seinem Kopf kam, dass Gott immer noch gut ist. Ich habe ihm gesagt, Gott liebt dich noch wie am ersten Tag deiner Bekehrung. Sei Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Sei Gott hat gute Pläne mit dir. Er weiß wohl, welche Gedanken er über dich hat, der Zukunft, der Hoffnung und nicht des Leides. Du merkst genau, was seine Birne voll ist. Ja, wenn ich hier durch die Klinik laufe, das sehe ich nur Kranke. Deswegen heißt es auch Krankenhaus. Das heißt nicht Gesundenhaus. Das ist die Gemeinde eigentlich. Und ich habe gemerkt, so nach und nach und zum Schluss habe ich gemerkt, wow, ich habe gespürt, bei ihm ist richtig was abgefallen. Eine Kruste, eine Schale, keine Ahnung, nenn's wie's willst. Und er hat sich zigmal bedankt. Wie ist das möglich? Jesus, seine Worte sind Geist und Leben. Und wenn wir sprechen, was er spricht, geben wir Geist und Leben. Und das baut auf. Das ist, was die Menschen aufbaut. Unser Glaube überwindet diese Welt. Unser Glaube überwindet diese Welt. Neulich habe ich einen Film gesehen über so ein Millionärsehepaar, Riesenvilla und total bekloppt. 20 Autos und die Olle 600 Paar Schuhe, ein Paar Schuhe 12.000 Euro und so Schätze. So Designergruscht. Wisst ihr, ich bin so gesessen, guck mir das so an und denke, das wäre mir alles viel zu viel Stress. Und dann sagt der Herr zu mir, Thomas, es ist egal, wie viel Schuhe du besitzt. An deine Füße passt immer nur genau ein Paar. Egal, wie viel Auto du hast, du kannst immer nur mit einem fahren. Es ist egal, wie viele Jacken du hast, du kannst immer nur eine anziehen. Korrekt? Und da habe ich gemerkt, ja, Amen. Danke, Herr, dass ich ein Paar Schuhe habe. Danke, dass ich ein Auto habe. Danke, dass ich eine Jacke für den Winter habe. Amen. Gott ist so gut. Oh, ich liebe das Wort. Five. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Glaubst du das? Ja, dann bist du ein Überwinder. Die Bibel macht's nicht kompliziert. Du musst nicht einer von den 25 Kampfanbetern sein. Oder von den 25 Kampffürbittern und wieder alle. Ja. Brauchst du alles nicht. Wenn du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist und das tust du, bist du ein Überwinder. Du musst nur einschalten. Einfach nur einschalten. Ich habe mal so ein lustiges Bild gehabt von Gott und es gibt YouTube-Videos, musst du dir mal anschauen. Da saugen Leute den Raum und die Kumpels haben den Stecker gezogen. Und er saugt da fröhlich weiter. Denke mir, sag mal, merkt er das nicht? Und so, und das Bild hatte ich vor Jahren über Christen. Wisst ihr, du musst deinen Stecker in den Glauben stecken. Das ist die Steckdose. Der Strom ist der Heilige Geist. Manche Christen haben keinen Strom, weil sie keinen Heiligen Geist haben. Von außen, der Stecker ist drin. Und sie bewegen den Sauger, machen. Wenn du vorbeiläufst, denkst du, boah, toller Christ. Aber es passiert nichts. Der Dreckbeutel bleibt leer. Versteht ihr? Du brauchst den Heiligen Geist. Aber wenn der Power kommt und du einschaltest, puck, ist es ganz leicht zu saugen. Du musst nur ein bisschen so machen. Du musst ihn nicht anstrengen. Du musst nicht draufhauen auf den Teppich. Du musst nicht klopfen. Der Sauger macht alles für dich. Du musst ihn nur ein bisschen dahin bewegen, wo er soll. So ist eigentlich unser Glauben. Wenn wir Glauben haben, der Heilige Geist fließt, musst du nur ein bisschen dein Glauben in die Ecke, wo du ihn brauchst. Und der Rest passiert von alleine, weil Gott gut ist. Unser Glaube überwindet, weil wir an Christus glauben. Lass dir nie wieder einreden, dass du irgendwas besonders tun musst oder dich irgendwie verhalten oder irgendwie, dass Gott bei dir ist. Er ist bei dir. Und das heißt nicht, dass manche Dinge Gott nicht in Gräuel sind. Das sind sie nach wie vor. Aber das weißt du selber am besten. Ich habe noch nie einen Sünder getroffen, der gesagt hat, echt, das darf man nicht. Als wiedergeborener Christ, die wissen das mehr als du. Die laufen sogar manchmal rum wie so ein Hund. Da gibt's so tolle YouTube-Videos, wo das Herrchen nach Hause kommt oder Frauchen. Der Hund liegt schon da, der Kopf unten, der Schwanz unter dem Bauch. Und dann geht's ins Wohnzimmer und kriegt einen Schreck. Blumen kaputt, Kissen zerrissen, Couch zerfetzt. Der Hund weiß, er hat was angestellt. Bevor du das Angestellte siehst, siehst du, der Hund hat was angestellt. So sind auch manche Christen, wenn du sie triffst. Du siehst genau, oh Backe, der hat wieder was angestellt. Ich will gar nicht wissen, was. Ja? Ich will es nicht wissen. Die wissen es selber am besten. Und Verdammnis schwirrt immer gleich rum. Die ist immer wie so ein Schwert über deinem Kopf, die Verdammnis. Sie sucht immer, wo sie irgendwas abhacken kann. Nicht mehr zulassen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Halleluja. Wisst ihr, dass Gott für euch, für dich, für mich eine mega Zukunft geplant hat? Wisst ihr das? Ich habe die Woche mit mehreren Männern Gottes gesprochen. Ich sage, alle sind irgendwo verzweifelt, frustriert, keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, was das ein Problem ist in der Christenheit? Dass wir denken, wir haben uns bekehrt, jetzt kommen wir nicht mehr in die Hölle. Und dann hört's auf. Leute, das ist der größte Quatsch. Das stimmt, aber Gott wird mit uns in Ewigkeit regieren. Gott hat sich entschieden, hör mir gut zu, er hat sich entschieden, dass du mit ihm, mit Gott, die Ewigkeit verbringen sollst. Das hat Gott entschieden. Zwei wieder, Amen. Der Rest guckt mich wieder an wie in Weihnachten. Leute, dass deine 120 Jahre Maximum hier auf Erden sind ein Witz gegenüber der Herrlichkeit, die Gott an dir offenbaren wird. Du wirst mit ihm herrschen, du wirst neue Galaxien sehen. Alles, was du hier siehst, alles Sichtbare, bis ans Ende des Universums, wird alles vergehen, das lesen wir gleich. Und dann macht Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel. Und darin wirst du mit ihm herrschen. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass du eine Herrschaftsposition, in welcher Form auch immer, in der Ewigkeit haben wirst. Entweder wirst du Bürgermeister, Landrat, Ministerpräsident, um es mal mit den weltlichen Titeln. Ja, logisch, Leute. Gott hat Ordnung in seinem Reich. Es gibt Cherubim, Seraphinen, Erzengel, normale Engel, kleine Engel, Engel auf der Erde. Ja, Amen. Und Gott will mit dir herrschen. Und die Leute im Himmel, die große Anzahl derer im Himmel, die brauchen das, was in dir drin ist. Die vielen abgetriebenen Babys, 100 Millionen Babys, grob geschätzt, die brauchen Lehre. Die haben noch nie irgendwas hier auf der Erde erlebt. Leute, die auf dem Sterbebett sich bekehren, die wissen nicht, wie es ist, mit Gott zu wandeln. Die wirst du anleiten, die wirst du lehren. Und der hier auf Erden treu war, wer im Kleinen treu ist, wird was? Bist du schon mal über Großes gesetzt worden? Nee, wahrscheinlich nicht hier auf der Erde. Bist kein Ministerpräsident geworden. Aber ich sag dir, im Himmel wartet was auf dich. Und das wird in Ewigkeit sein, Leute. Das kann dir niemand klauen. Da ist kein Rost, keine Motten, kein Dieb. Niemand wird dich anzweifeln. Dein Gehirn, was nicht mehr gibt, aber dein Verstand, dein Speicher, ist unlimitiert. Wisst ihr, was eine Ewigkeit ist? Du wirst die ganze Bibel auswendig wissen. Jeden Vers, wo er steht, was da steht. Das wirst du automatisch wissen. Du wirst die Leute lehren und sagen, hey, im September 21 in Heidelberg, boah, da haben wir das erlebt und das und das. Und die Leute werden sagen, boah, krass, oh, schade, dass ich da nicht dabei war. Und die werden dir sagen, oh, wäre das toll, wenn ich noch mal eine Stunde auf die Erde dürfte. Und du denkst, nee, nicht mal eine Minute mehr. Ich habe meinen Dienst erfüllt. Paulus sah das alles und er sagte, ich strecke mich aus nach dem Ziel, was da vorne liegt. Ich sehe den Siegeskranz. Ich bin wie ein Läufer, der seine Bahn läuft und auf die Siegesschnur zuläuft. Amen. Leute, ihr müsst verstehen, wer du bist. Du bist ein König und ein Priester an Christi Stadt. Du wirst in Ewigkeit ein König sein und ein Priester. Amen. Gott hat mega Sachen mit uns vor. Uns wird's nicht langweilig in der Ewigkeit. Überhaupt nicht. Da hat jeder einen Job. Und manche Pastoren müssen das neu hören, weil sie frustriert sind, ausgebrannt sind, am Burnout stehen. Musst du sie ermutigen und sagen, hey, 2. Petrus 3, Vers 13, Lydia. 2. Petrus 3, Vers 13. Ich habe noch 4 Stellen, die machen wir schnell durch, oder? Ich möchte euch heute Morgen Mut machen. Ich möchte euch euren Fokus wegmachen von den kleinen Problemchen in eurem Leben, hin zu dem, was Gott mit euch vorhat. Jeder Tag hier auf Erden ist eine Zurüstung für die Ewigkeit. Und ich habe verstanden, ich habe angefangen zu verstehen, dass alles, was hier auf der Erde stirbt, ist ein Segen im Himmel. Alles, was an meinem Charakter hier weggeschliffen wird, alles, was an toten Ästen abgesägt wird, die keine geistige Frucht bringen, wird mir im Himmel dienen. Und je mehr Gott mich hier verändern durfte, desto näher werde ich im Himmel bei ihm sein. Versteht ihr das Prinzip? Weil er denen vertraut, die nah bei ihm sind. Sag mir, wem vertraust du in deinem Leben? Leute, die nah bei dir sind, richtig? Und die sich als was erwiesen haben? Treu und ehrlich. Und meint ihr, Gott ist irgendwie komischer als wir? Wir werden belohnt werden. Mit Dingen, da wird uns, bumm, da brauchen wir die Ewigkeit, um das zu verkraften. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen was wohnt? Gerechtigkeit. In der neuen Erde und im neuen Himmel. Leute, alles, was du hier siehst, das wird vergehen. Das wird verbrennen. Nichts bleibt. Die Erde nicht, das Sonnensystem nicht, die Galaxie nicht und alles, was da hinten dran kommt, auch wird alles komplett verschwinden. Weiter? Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Aber das ist nicht die Bibelstelle, die ich suche. Aber ich habe zu dir richtig gesagt und du hast ja auch richtig dort. Ja, genau. Ich habe mich wahrscheinlich schon wieder mal verschrieben. Es wird aber der Tag kommen wie ein Dieb, steht da. Such's mal, vielleicht findest du es. Ich lese es euch vor, bleibt bei mir, okay? Hammer's? Ah, dankeschön. Habe ich mich verschrieben. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Plötzlich. Wann kommt ein Dieb? Unerwartet, ohne dass du es weißt und plötzlich, korrekt? Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Alles Materielle wird verschmelzen in nichts. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Diese Erde ist verdammt zu sterben. Die Sonne wird aufhören. Alles, was du siehst, wird aufhören, weil es voller Blut ist, voller Sünde. Damit kann man nichts mehr anfangen. Gott ist so heilig, dass er sagt, was mal verseucht wurde, wird vernichtet. Gott geht nicht in ein Spülbecken und sagt, waschen wir mal. Machen wir Menschen. Nein. Gott sagt, was verseucht wurde, wird vernichtet. Er macht aus einem Nachttopf nicht einen Kochtopf. Ja, ihr versteht, was ich meine. Okay? Diese Erde wird ihr Urteil finden. Alle die, die jetzt die Erde retten wollen und rummachen, die werden staunen, wenn das plötzlich kommt. Weiter geht's. Wenn nun das alles zergehen wird, wir müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen. Die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Tun wir das? Ja, wir warten auf Jesus und wir hoffen, dass es bald ist. Wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Auf dieser Erde werden wir sein. Wir bleiben nicht immer im Himmel, weil wir sind Menschen. Wir sind für die Erde bestimmt, nicht für den Himmel. Der Himmel ist für Gott und für die Engel. Wir sind für die Erde. Hast du dir mal schon mal Gedanken drüber gemacht? Und dann wirst du auf dieser neuen Erde, wirst du Ländereien besitzen. Vielleicht hast du eine Pferdekoppel und du magst Pferde, springen da Pferde rum. Himmlische Pferde, die nicht furzen und kein Hafer fressen. Da musst du auch keinen Stall ausmisten. Du freust dich nur an denen. Amen. Du wirst vielleicht einen See haben, vielleicht gehören dir ein paar Berge. Gott gibt dir das, was du willst. Vielleicht bist du ein Meerfreak, dann wohnst du am Meer. Und diese neue Erde wird um ein Vielfaches größer sein und schöner als die jetzige Erde. Keine Schnaken mehr, keine Zecken mehr. Alles, was dich hier nervt, Schimmel und alles, was es, da wird Gerechtigkeit wohnen. Und kein Nachbar, der neben dir wohnt, wird sagen, oh, der Thomas hat aber ein schöneres Auto wie ich. Du wirst den himmlischen Mercedes fahren. Ihr versteht mich schon, oder? Ich will ein bisschen sinnbildlich sprechen. So. Und das ist eine Verheißung. Da brauchst du was dafür? Glauben. Und gleichzeitig ist es auch ein Gottfakt. Es wird kommen. Oh, habe ich schon so wieder so spät, muss noch ein kleines bisschen überziehen. Offenbarung 21, Vers 1. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Vers. Offenbarung 21, Vers 1. Und da sehen wir das nämlich. Und ich sah, sagt Johannes, einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Wann kommt das Neue? Sag's laut, Bärbel. Das Neue kommt erst, wenn das Alte weg ist. Leute, das ist ein Prinzip Gottes. Alles, was Gott tut, sagt er dir zuerst, lass los. Das Neue siehst du nicht. Sag, verschenk dein Auto. Nee, Herr, ich binde dich, du Geist, du. Und immer wieder sagt er, verschenk dein Auto. Nein, bis irgendwann du was machst? Dein Auto verschenken. Mit viel Frust und mit viel Leid und mit viel Kopfweh, weil die Wand so hart war. Aber letztendlich merkst du, es ist besser, ich verschenke das Ding jetzt, bevor ich wahnsinnig werde. Das kannst du aber auch gleich machen. Und warum will Gott, dass du dein Auto verschenkst? Dein altes Auto, damit das Neue kommen kann. Amen. Ja, die alte Erde musst du anfangen, sie zu hassen und zu sagen, ich will nicht mehr irdisch sein. Irdisch, gesinnt, versteht ihr? Wenn du die Erde hier liebst und was diese Erde bietet, bist du kein Überwinder. Da bist du ein Teil dieses Systems. Alle Gottlosen wollen ewig leben. Sie tun sich einbalsamieren, sie machen Mumien im Moor und was sie alles machen, um Leute... Stimmt's? Warum wollen die hier ewig sein? Weil sie das hier lieben. Und Gott sagt, es wird alles vergehen. Egal wie stark du einbalsamiert bist, und da ist noch keiner zurückgekommen, nicht einer. Es wird vorbei sein. Aber es kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das wird viel zu wenig gepredigt. Ich freue mich da drauf. Das wird der Hammer. Halleluja. Und das wird gut. Offenbarung 11,15, der vorletzte. Und der siebte Engel blies die Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alles weltliche, irdische wird vorbei sein. Christus wird der letztendliche Sieger sein über alle Reiche. Und das wird ein Sieg sein, der so gewaltig ist, dass alle Feinde weg sind. Es wird kein Feind mehr sein im Himmel, im neuen Himmel, in der neuen Erde. Es wird nicht sein, was gegen dich ist. Niemand. Du wirst vollkommen frei sein. Offenbarung 22,5, der letzte Vers. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen des Lichtes einer Lampe nicht. Du brauchst keine Lampe mehr, keine Taschenlampe, kein Licht mehr, keine Straßenbeleuchtung. Alles das brauchst du nicht mehr. Es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchtung, nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wow, was steht hier? Habt ihr es überlesen? Wem fällt's auf? Wer ist sie? Wir. Gott, Jesus, der Heilige Geist und wir. Vier starke Beine für den Tisch, der fällt nicht um. Amen. Und sie werden regieren. Du wirst mit Gott zusammen regieren. Amen. Leute, das wird spannend. Und da wirst du nicht am Schreibtisch sitzen und sagen, ich bin völlig überfordert. Excel, brauchst du alles nicht mehr. Das wird ganz anders sein wie hier. Und wir werden von Ewigkeit zu Ewigkeit, das sprengt sowieso unseren kleinen Kopf. Unseren Verstand sprengt es. Aber mach dir das mal bewusst und dann guckst du mal in deinen Problemen nach, die heute Morgen noch so groß waren. Wo heute Morgen noch die Welt unterging. Und du dich gefragt hast, impfen, nicht impfen, essen, nicht essen, trinken, nicht trinken, Urlaub, kein Urlaub, Weihnachten, nicht Weihnachten. Stimmt's? Und dann merkst du, boah, Gott hat so was Gewaltiges. Leute, und wir sind näher an der Entrückung als jemals zuvor. Manchmal sagt der Teufel mir, oh, das dauert ja noch ewig, passiert. Nee, jeden Tag bin ich einen Tag näher dran. Ich spüre die Vorbereitungen in meinem Leben dafür. Du auch? Ich spüre, wie ich oft ganz nah beim Vater bin. Und ich nicht anders kann, wie Lieder zu singen, wo der Vater groß gemacht wird. Amen. Und dann habe ich, die letzten 3 Monate habe ich jede Nacht Albträume von Satan. Am Freitag auf Samstag 7 Stück in einer Nacht. Da stehe ich auf einer Mauer, da falle ich runter, da kommt eine Riesenflut, will mich ertränken. Dann war ich im Feuer, in meinem Haus brannte ein Feuer im Keller. Dann bin ich raus, ich konnte noch raus, dann habe ich gesehen, da sind noch 2 oben. Dann bin ich wieder hochgerannt, habe gesagt, ihr müsst raus, die wollten nicht. Dann wollte ich Treppe wieder runter, brannte die ganze Treppe und dann bin ich aufgewacht. super Träume. Mega geile Träume. Aber ich denke mir nur, Junge, wenn du nichts anderes auf dem Kasten hast wie das, dann okay, dann ist halt so. Ja? Aber es nimmt mein Glauben nicht weg. Amen. Denn im Wort steht, wenn du durchs Feuer gehst, wird's dich nicht verbrennen. Wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertränken. Amen. Das ist mein Gott. Fertig, aus, Punkt. Und mehr ist nicht zu sagen. Das ist Glauben, der überwindet. Amen. Vater, ich bete, dass du auch den Zuhörern im Internet und die CD bekommen, dass du ihren Glauben stärkst und es in sie hineingibst, dass sie es erkennen und verstehen, dass du ein guter Gott bist, dass du gute Pläne mit uns hast und dass die Zeit hier auf der Erde rasend schnell zu Ende geht und dass wir kurz davor sind, am Airport wegzufliegen. Vater, ich danke dir, dass wir dich lieben, dass wir Christus lieben. Und dass wir die Gebote halten können, weil das Gebote halten nicht schwer ist, weil die Liebe in uns stark macht, die Gebote zu halten. Danke, dass du uns auch bewahrst vor Lüge und vor Manipulationen, vor diesen Dingen der Welt. Papa, nichts, was diese Welt bietet, kann dich ersetzen. Nichts. Und nochmal, wie wir heute Morgen gesungen haben, niemand ist auf Augenhöhe mit Jesus. Es sind alles geschaffene Geschöpfe. Jesus ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und danke, Jesus, dass du uns liebst, dass du jeden liebst, dass du mich liebst, dass du dich entschieden hast, mit uns die Ewigkeit zu verbringen, dass du richtig Bock auf uns hast. Danke, Jesus. Selbst dann, wo wir manchmal keinen Bock auf uns selber haben, hast du Bock auf uns. Du hast Lust auf uns. Du freust dich an uns. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke, Herr, welch kostbares Geschenk und welch Reichtum, den wir haben in Christus Jesus. Halleluja. Amen.